ARD. Heute ein Gespräch zum Tod von Joe Vierer, dem langjährigen künstlerischen Leiter der Internationalen Jazzwoche Burghausen. Dann ein Konzert für Schlagwerk aus Plastikmüll aus dem Meer. Zum Internationalen Tag der Roma stellen wir den Künstler David Weiss vor und wir berichten über die Kandidatur des aus Deutschland kommenden Direktors der Uffizien, Eike Schmidt, der jetzt Bürgermeister in Florenz werden will.
Bayern 2 am Nachmittag mit Judith Heidkamp.
Joe Vierer, sein Name stand seit 1970 hinter dem Programm der Internationalen Jazzwoche Burghausen. Er hat die Großen nach Burghausen geholt, von Ella Fitzgerald bis zu Nina Hagen, die wir ja gerade gehört haben. Gebürtiger Münchner, gern genannt der Jazzprofessor, Musiker, Pädagoge, Buchautor. 91 Jahre wurde er alt. Gestern ist Joe Vierer gestorben. Und ich habe kurz vor der Sendung mit einem Kollegen gesprochen, der ihn oft getroffen hat, Roland Spiegel. Und ich habe ihn gefragt, woran denkst du, wenn du an Joe Vierer denkst?
Also zum einen an ganz viele hervorragende Konzerte, dann an sehr viele persönliche Begegnungen. Ich bin ihm 1983 zum ersten Mal begegnet bei der Jazzwoche Burghausen, habe ihn auch interviewt. Und dann denke ich auch an sehr viele unglaublich tolle Formulierungen. Er konnte wunderbar punktgenau sprechen bei seinen Bühnenansagen zum einen, aber auch im Interview. Und ich habe hier einen kleinen Auszug von ihm über Jazz und Geistesgegenwart.
Also wenn man kein spontaner Mensch ist und nicht an witzigen Situationen interessiert ist, dann wird man kein guter Jazzmusiker werden. Denn auch bei witzigen Situationen kommt es ja darauf an, ganz schnell zu erkennen, das Komische an einer Situation. Und wenn sich also Jazzmusiker treffen, dann werden meistens gleich irgendwelche Stories erzählt. Die einen sind wahr, die anderen sind nicht wahr. Und dadurch entsteht auch ein spezielles Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Musikern.
Ja, Joe Vierer war ein Mensch, dem ich stundenlang hätte zuhören können. Man merkt, wie toll er formulieren konnte. Aber er hat nie stundenlang geredet, sondern immer sehr schnell einen Punkt gemacht.
Und Komik und Jazz hingen für ihn zusammen.
Offenbar. Oder zumindest Witz, also geistige Schnelligkeit, geistige Beweglichkeit. Also ich würde sagen, der ganz feine Witz, nicht eine schenkelklatschende Komik, ganz über die überhaupt nicht.
Das Jazzfest Burghausen ist das traditionsreichste Jazzfest in Bayern. Und er hat es über 50 Jahre lang geprägt. Das ist ja eigentlich sowieso unglaublich. Was bedeutet das für ein Festival, wenn eine Person so sehr dafür steht?
Ja, zum einen Kontinuität, denn man weiß einfach, wer dafür zuständig ist, weiß, diese bestimmte Person wird wieder auf die Bühne treten und Musiker ansagen und wird bestimmt wieder interessante Sprüche parat haben und wird aber auch für eine besondere Qualität sorgen. Zum anderen ist es aber auch so, dass natürlich der Wandel der Zeiten etwas schwieriger zu gestalten ist, wenn jemand sehr lange so etwas macht. Joe Vierer war aber immer sehr neugierig und hat, würde ich sagen, nie ein altmodisches Programm gemacht, aber immer ein sehr traditionsfundiertes. Ich weiß, in meinem ersten Interview sagte er mir, der Jazz beginnt ja nicht 1940 mit dem modernen Jazz, sondern er beginnt schon um 1900. Und all das wollen wir abbilden.
Und wie hat er es geschafft, all diese Weltstars nach Burghausen zu holen? Also er konnte ja nicht immer mit dem großen Nimbus die Leute locken. Am Anfang war es ja einfach nur eine kleine, erfundene Initiative.
Ja, das war, glaube ich, eine Vielzahl von Kontakten, die sich im Laufe der Zeit erschlossen haben, die natürlich damit zusammenhingen, dass er auch Musiker war. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Impuls war 1975, da haben die Burghauser es geschafft, Ella Fitzgerald nach Burghausen zu holen und Count Basie damals in einem Doppelkonzert. Und ich glaube, damals konnte ein Jazzfestival noch sehr viel öffentlichen Boden für sich bereiten, wenn es mit solchen Namen winken konnte. Und ich glaube, das war der Durchbruch für die Jazzwoche in Burghausen. Und dann ist natürlich der Ort auch besonders charmant. Sehr viele Musiker fahren gerne dorthin.
In deinem Nachruf hast du die Vierer-Live-Konzertformel erwähnt. Ich darf sie mal zitieren. A Index M ist gleich Alpha multipliziert mit R hoch 2.
Ehrlich gesagt, die Formel habe ich nie verstanden. Es war eine Bühnenansage, die er gemacht hat, als zu wenig Publikum in den vorderen Reihen saß und er bat, das Publikum doch nach vorne zu kommen, weil dann das Konzerterlebnis und das Konzert selber intensiver sei. Dass die Musiker eine Atmosphäre wiederfinden, in der es besonders Lust macht zu spielen und besonders Lust macht, auch Intensität zu entwickeln. Und wenn das Publikum nah ist und spürbar ist für Musiker, dann spielen Musiker mit Sicherheit intensiver oder lebendiger. Er hat damals diese Formel eben spontan erfunden und hat hinterher gesagt, also ich weiß nicht, ob die Formel stimmt, aber für mich klingt sie plausibel. Und das zeigt für mich einfach, was für ein geistvoller Typ er war. Chofira hat ja eigentlich Physik studiert, nebenbei immer Musik gemacht, aber er hat ein abgeschlossenes Physikstudium, hat aber, wie er mir gesagt hat, nicht einen einzigen Tag in dem Beruf gearbeitet, sondern hat sich nach Studienabschluss gleich ganz der Musik gewidmet, der Musikvermittlung und dem Musikmachen.
Jedenfalls lief es darauf hinaus, dass das Publikum nach vorne rücken sollte.
Ganz genau.
Wie war er selbst als Jazzer, als Musiker?
Also er war ein sehr profunder Saxophonist und auch profunder Big Band Leader. Er hat in seiner Frühzeit sowohl Dixieland als auch Avantgarde-Jazz gespielt. Avantgarde unter anderem in einer Gruppe mit dem späteren Musikproduzenten Manfred Eicher, der auch Bassist ist, also dem Gründer des Labels ECM. Und Chofira ist mit seinen Bands auch vom Goethe-Institut nach Afrika und nach China geschickt worden, war also eine Größe, die durchaus beachtet war. Später hat er sich dann stärker aufs Pädagogische konzentriert und weniger Konzerte gegeben. Und durch die vielen Kurse, die er gegeben hat, er hat eben in den 70er Jahren in Burghausen auch Jazzkurse ins Leben gerufen, die immer noch bestehen, hat er ganz viele hervorragende Musiker aus Deutschland und auch aus anderen Ländern geprägt. Mir fällt jetzt einer stellvertretend für alle ein, der Trompeter Klaus Reichstaller, der die Jazzabteilung an der Musikhochschule München leitet und ein international herausragender Musiker ist.
Chofira, über 5 Jahrzehnte war er der künstlerische Leiter der Jazzwoche Burghausen. Gestern ist er gestorben im Alter von 91 Jahren. Roland Spiegel mit 4er-Eindrücken hier im Bayern 2 Kultur-Update. Danke, Roland.
Danke dir.
Und wir bleiben beim Thema Musik im Bayern 2 Kultur-Update. Jetzt mit Alexej Gerasimes. Der ist Professor für Pauke und Schlagzeug an der Münchner Musikhochschule. Und heute und morgen spielt er zusammen mit den Augsburger Philharmonikern 2 besondere Konzerte. Er verwendet nämlich dafür als Instrumente auch diversen Plastikmüll aus dem Meer. Und das ist nicht nur ein netter Gag, sondern ein super dringendes Thema. Nach neuesten Studien liegen unten auf dem Meeresboden inzwischen 17 Millionen Tonnen Plastikmüll. So etwa klingt der Meeresmüll als Musik. Franziska Eder hat Alexej Gerasimes gefragt, wo er seine Meeresplastikinstrumente denn zusammengesammelt hat.
Oh, an allen möglichen Orten. Am Wegesrand, am Strand, auf dem Schrottplatz war ich auch schon einige Male. Da kennt man mein Gesicht auch mittlerweile. Also da bin ich ganz kreativ. Ich habe auch schon Sachen im Baumarkt gefunden und dann die Kundschaft da zusammengetrommelt. Das kommt dann manchmal zu absurden Szenen, wenn jemand im Gang steht und da rumtrommelt.
Also vielleicht mal als Beispiel, was verwenden Sie bei den Konzerten in Augsburg? Was steht da mit Ihnen auf der Bühne?
Da steht zum Beispiel ein alter Benzinkanister. Wir haben einen alten Metallwerkzeugkoffer, eine Küchenabzugshaubenverkleidung, einen alten Zinnkanister, ein altes Ölfass. Eine Plastikflasche ist auch dabei.
Also, das gibt es alles mit auf der Konzertbühne, aber auch sozusagen klassisches Schlagwerk und ein Orchester.
Genau, ein Orchester, klassisches Schlagzeug und das in einer Symbiose, dann einem großen Schlagzeugkonzert. Das Schwierige ist daran, dass es keine Vorgabe davon gibt, sondern es liegt ganz an mir selber, das Setup zusammenzustellen. Und da habe ich wirklich lange Zeit für gebraucht, um die richtigen Frequenzen, die richtigen Tonhöhen, die diese Metallsachen oder Plastiksachen haben, um das zusammenzustellen, sodass ich ein breites Klangspektrum da habe und nicht alle Sachen, auf die ich haue, gleich klingen. Das war die größte Herausforderung, würde ich sagen.
Leviathan heißt das Konzert, das der Komponist John Psosas für Sie geschrieben hat. Können Sie dazu was sagen? Was ist das für ein Stück?
Das ist ein, man könnte sagen, ein Abgesang auf die Menschheit, so wie wir mit unserem Planeten umgehen. Also auf jeden Fall am Anfang, der erste Satz heißt Hey Tailing to Hell und beschreibt nichts anderes als den Zustand, den wir gerade gefühlt haben, dass wir nämlich mit Tempo 180 unserem Untergang entgegenrasen. Der letzte Satz geht dann aber eher Richtung, es ist noch nicht zu spät und wir können noch was tun. Das Thema ist natürlich jetzt nichts Neues, aber mir geht es jetzt gar nicht darum, in dem Konzert oder grundsätzlich meiner Kunst jetzt mit erhobenem Zeigefinger vor das Publikum zu treten und so nach dem Motto, jetzt achten Sie doch mal darauf, sondern es geht einfach, glaube ich, darum, das Thema präsent zu halten. Und natürlich in meinem Fall betreibe ich eine Art Upcycling. Also ich gebe den Dingen, die jetzt achtlos am Strand zurückgelassen worden sind, gebe ich ein zweites Leben, ein neues Leben. Und hoffe, dass das vielleicht auch eine Inspiration für den einen oder anderen ist, dass man sich bestimmte Dinge doch zweimal anschaut und nicht überlegt, ob man vielleicht noch was repariert oder eben anders verwenden kann.
Heute und morgen Abend im Kongress am Park in Augsburg. Leviathan heißt das eigens komponierte Konzert von John Psathers. Es ruft das Monster aus dem Meer auf, das heute eben aus Plastik ist. Solist am Meeresmüll Alexei Gerasimes von der Musikhochschule München. And I'm done being tired, so right now I'm inspired. Welcome to the revelation. I was once underwater and now I'm on fire. Welcome to the revelation. And I feel it in the air that Mother Earth ain't steady. Feel so alive even though times are dead. And in my soul, and in my soul, something is stirring now, and I'm not worried. You better get ready to see now. Good people been down so long, and now it's like the sun is rising. Good people been down so long, and now I see the sun. Die erste neue Musik von Mumford & Sons seit 5 Jahren, Good People auf Bayern 2. Das Georg-Eckardt-Institut, das regelmäßig Schulbücher auf stereotype Darstellungen prüft, sagt über Sinti und Roma, die meisten Schulbücher würden ihnen nicht gerecht, weil sie dort, wenn überhaupt, nur vorkommen als Verfolgte während der NS-Zeit. Wie überhaupt die Mehrheitsgesellschaft eine Menge Wissenslücken hat und vermutlich einige Klischees im Kopf. Die Roma sind die größte Minderheit Europas. Heute ist Internationaler Tag der Roma. Tanja Küchle porträtiert den Künstler David Weiss.
Ein großer Wels mit breitem Maul und fransigen Tastbarteln schaut einem von der Leinwand entgegen. Ein Holzschnitt, übermalt in Blau und Rot. Die Gemälde und Illustrationen von David Weiss haben etwas Comichaftes. Aber sie haben rein gar nichts von den folkloristischen Vorstellungen einer vermeintlich farbenfroh naiven Sinti- und Roma-Kunst. Überhaupt sieht sich David Weiss selbst nicht als sogenannten Roma-Künstler, was auch immer darunter zu verstehen sei.
Es gibt ja keine Roma-Kunst, sondern es gibt Sinti und Roma, die Kunst machen.
Aufgewachsen ist er im dörflichen Landenhausen im Vogelsberg. Als ganz normaler Dorfjunge, wie er sagt. Nur hat er einen etwas dunkleren Teint und schwarze Haare. Und die Leute fragten ihn oft.
So, in welchem Flüchtlingsheim wohnst du? Und dann sage ich, ich wohne in gar keinem Flüchtlingsheim. Und er sagt, ja, wo kommst du denn her? Ja, aus Landenhausen. Ja, da ist ja kein Flüchtlingsheim. Er sagt, ja, ich komme ja auch aus keinem.
Als 18-Jähriger, nun im Wissen um die höchstwahrscheinliche Sinti-Uroma, beginnt David Weiss, sich mit der Kultur, Sprache und Geschichte der Sinti und Roma auseinanderzusetzen. Und macht Abitur, studiert ökologische Agrarwissenschaft und danach freie Grafik, Illustration und Comic an der Kunsthochschule in Kassel. Heute ist der fast 40-Jährige ein vielseitiger Künstler, der von seiner Kunst leben kann. Von Holzschnitten mit Welsen, Widdern und Wölfen, die er anschließend farbig übermalt, bis zu humorvollen Skulpturen aus Bronzeguss, etwa von Raketen und kleinen haarigen Wesen namens Bumbos, eine wiederkäuende humanoide Art, die vom Aussterben bedroht ist. Das übergeordnete Thema von David Weiss? Natur, Klimawandel und was man dem entgegensetzen kann. Ausgerechnet diese Kunst von David Weiss hält sein ehemaliger Galerist, der Kurator Moritz Pankok von der Berliner Stiftung Kai Dikas, die sich gezielt für die Kunst von Sinti und Roma einsetzt, für ein Paradebeispiel zeitgenössischer Kunst, die Sinti und Roma heute machen.
David Weiss ist ja ein sehr kosmopolitischer Mensch. Eigentlich ist er ein Weltbürger mit der Kultur der ganzen Welt.
Am anderen Ende der Skala stünden Künstler und Künstlerinnen, die sich aktiv gegen antiziganische Klischees und Diskriminierung in ihrer Kunst einsetzten, so Moritz Pankok.
Sie gehen damit auch, sag ich mal, proaktiv um, indem sie solche Bilder, die die Mehrheitsgesellschaft als Kunst der Sinti und Roma im Kopf hat, in ihrer Kunst sozusagen umformen.
Eine dieser Künstlerinnen sei die polnische Romnia Malgorzata Mirgatas, die 2022 als erste Angehörige der Roma-Minderheit überhaupt auf der Kunstbiennale in Venedig einen Länderpavillon vertreten durfte, den von Polen. Ein Meilenstein, so Kurator Moritz Pankok. In den letzten 15 Jahren genieße die Kunst der Sinti und Roma zunehmend mehr öffentliche Aufmerksamkeit.
Mittlerweile ist es so, dass auch öffentliche Sammlungen Kunst von KünstlerInnen der Sinti und Roma kaufen. Und da gehört diese Kunst hin, weil ich finde wirklich, die Künstlerinnen, die haben ein sehr hohes künstlerisches Niveau und bereichern unsere Kunstszene.
In der Sammlung der Stiftung Kai Dikas wiederum sind auch viele Werke des Witzenhausener Künstlers David Weiss zu finden. Kai Dikas, das heißt in Romanes Ort, wo du siehst. Gefragt danach, wo er eigentlich gesehen werden will, wohin er eigentlich gehöre, sagt David Weiss.
Ja, ich glaube, das ist mein Lebensthema. Vielleicht bin ich einfach immer so dieses Dazwischen halt, ne?
Zwischen bio-deutscher weißer Mehrheitsgesellschaft und Sinti- und Roma-Community und ebenso zwischen Kunst und Wissenschaft.
Und das ist ja vielleicht auch gut. Vielleicht bin ich einfach Mensch.
Sagt der Künstler David Weiss. Porträtiert hat ihn Tanja Küchle hier auf Bayern 2. It's official. Nach langen Spekulationen hat der aus Deutschland stammende Museumsdirektor der weltbekannten Uffizien in Florenz bekannt gegeben, er will. Florenzer Bürgermeister werden nämlich. Und zwar mit der Unterstützung der rechtspopulistischen Koalition unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Für die Stadt könnte das zu einer Zerreißprobe werden. Jörg Seiselberg berichtet aus Italien.
In Florenz kennen sie ihn schon länger. Mehr als ein Drittel seines Erwachsenenlebens hat Eike Schmidt in der Stadt in der Toskana verbracht.
Die Stadt ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen im Laufe dieser vielen Jahre.
Der heute 56 Jahre alte Kunsthistoriker aus Freiburg im Breisgau hat in Florenz studiert, seine Promotion begonnen und ist 2015 Direktor der Uffizien geworden. In den 8 Jahren im weltweit bekannten Florentiner Museum profilierte sich Schmidt als durchsetzungsstarker Modernisierer. Durch Rekordbesucherzahlen, Rekordeinnahmen und eine neue besucherfreundliche Organisation des Museumsbetriebs. Nun will Schmidt mit seinem Macher-Image aus den Uffizien Bürgermeister der Stadt werden.
Meine Idee ist tatsächlich diejenige, die Probleme als Manager anzugehen. Also nicht etwa jetzt in die Politik reinzugehen. Das ist das, was mich am allerwenigsten an der Sache interessiert, sondern wirklich einen Management-Approach für die Lösung dieser Probleme anzuwenden.
Was Schmidts Kandidatur fürs Florentiner Rathaus politisch brisant macht, der deutsche Kulturmanager, der im vergangenen Jahr auch die italienische Staatsbürgerschaft angenommen hat, wird von den Parteien der rechten Regierung Meloni unterstützt. In einer Stadt, die seit Jahrzehnten eine Hochburg des italienischen Mitte-Links-Lagers ist. Sollte Schmidt die Machtverhältnisse im bislang roten Florenz kippen, wäre dies ein politisches Erdbeben von landesweiter Bedeutung. Eines seiner Hauptwahlkampfthemen, kündigt der gebürtige Deutsche an, werde der Kampf für mehr Sicherheit und Ordnung in der Renaissance-Stadt sein.
Die Stadt leidet unter einer gestiegenen Kriminalität, vor allem der große Stadtpark. Die Kaschinen sind zu einem Zentrum des internationalen Drogenhandels geworden. Es geht wirklich darum, die Sicherheit und die öffentliche Ordnung wieder herzustellen.
Außerdem will Schmidt etwas dagegen tun, dass viele Florentinerinnen und Florentiner sich das Wohnen im historischen Zentrum der Stadt nicht mehr leisten können. Die Chancen, dass Schmidt eine politische Überraschung gelingt, stehen nicht schlecht. Der Deutsch-Italiener ist der bislang bekannteste Kandidat für die Wahlen im Juni. Ihm spielt in die Karten, dass die Konkurrenz heillos zerstritten ist. Aus dem Mitte-Links-Lager treten bislang 4 Kandidatinnen und Kandidaten an. In Kürze soll ein 5. dazukommen. Schmidt sagt über sich selbst und seine politische Ausrichtung:
Ich bin ganz bestimmt ein Mann der Mitte. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich deswegen als parteiloser, unabhängiger Kandidat kandidiere. Und ich bin sehr froh, aber dass ich Unterstützung von Parteien der Mitte, des Mitte-Rechts-Bündnisses, das derzeit auch in Rom an der Regierung ist, gefunden habe.
Dass sich Schmidt mit Unterstützung der Parteien der Meloni-Koalition zum Bürgermeister wählen lassen will, hat viele überrascht. Als Offiziendirektor kooperierte der Kunsthistoriker eng mit dem damaligen linken Kulturminister Franceschini. Gleichzeitig aber geriet der umtriebige Schmidt in Florenz mehrfach mit dem dortigen linken Bürgermeister Nadella aneinander. Nun will er dessen Nachfolger antreten und seine Entscheidung vor allem als lokale Kandidatur für ein besseres Florenz verstanden wissen. Über seine Unterstützer in der Regierung in Rom sagt Schmidt:
In Deutschland nimmt man die Brüder Italiens, die Partei der Regierungschefin Meloni, häufig als rechtsaußen wahr. Dem ist allerdings nicht so. Diese Regierung ist sehr deutlich nach rechts. Sie ist aber auch sehr weit zur Mitte hin offen und das in den allerletzten Jahren immer mehr.
Im Regierungslager ist man stolz auf den gebürtigen deutschen Schmidt. Kulturminister San Giuliano aus der Meloni-Partei Brüder Italiens sagt: Schmidts Kandidatur stärke den gemeinschaftlichen Geist Europas. Um in Florenz für das Bürgermeisteramt antreten zu können, muss Schmidt seine derzeitige Tätigkeit als Direktor des Museums Capo di Monte in Neapel für die Dauer des Wahlkampfs ruhen lassen.
ARD-Korrespondent Jörg Seiselberg war das. Soweit die Kultur auf Bayern 2.